Wirtschaft und Soziales. Ein Podcast von BR24.
Im Studio Margit Siller. Wann kommt die Zinswende der EZB? Die Zinsen und das Bauen. Dieses Thema wird uns durch die gesamte Sendung begleiten, auch auf den Wohnungsbautag in Berlin. Wir haben einen Abstecher nach Essen gemacht, zu Galeria Karstadt Kaufhof, und nach Bonn, zur Hauptversammlung der Deutschen Telekom. Doch zunächst nach Frankfurt, wo die EZB am Donnerstag bei den Leitzinsen zwar alles beim Alten gelassen hat, aber sie hat Signale gesendet für die lange erwartete Zinswende. Alexander Schmidt berichtet.
Die Europäische Zentralbank hat sich auf ihrer heutigen Sitzung noch nicht auf eine Zinssenkung verständigen können. Der Leitzins bleibt unverändert bei 4,5%, obwohl die Inflation in der Eurozone zuletzt deutlich zurückgegangen ist auf 2,4%. EZB-Präsidentin Christine Lagarde.
If our updated assessment
Sollte unsere aktualisierte Bewertung der Inflationsaussichten, die Dynamik der Preissteigerungen und die Wirkung der Geldpolitik auf die Inflation unsere Zuversicht verstärken, dass sich die Inflation nachhaltig unserem Ziel nähert, wäre es angemessen, geldpolitisch nicht mehr restriktiv zu sein.
Will heißen, wenn die obersten Währungshüter davon überzeugt sind, dass die Inflation dauerhaft auf das angestrebte Ziel von 2% fällt, wäre es an der Zeit, die Zinsen zu senken. Weiter sagte sie,
wir werden auf die Daten schauen, von Sitzung zu Sitzung, und dabei bestimmen, ob die Höhe der Zinsen angemessen ist. Und wir werden nicht vorhersagen, wie sich die Zinsen entwickeln werden.
Lagarde sieht eine schwache Wirtschaftsentwicklung mit einem Plus von nur gut 0,5% Wachstum in der Eurozone in diesem Jahr. Unklar für sie ist, ob die zuletzt gestiegenen Löhne und der wieder höhere Ölpreis den Rückgang der Inflation zumindest verlangsamen könnten. Robin Winkler, Deutschland-Chefvolkswirt der Deutschen Bank.
Natürlich denkt die EZB perspektivisch, es ist in den Modellen abzusehen, dass in den nächsten 12 bis 18 Monaten dann auch die Kerninflation wieder auf 2% fallen wird. Und insofern ist, glaube ich, schon jetzt der richtige Zeitpunkt angekommen, um diese Zinswende einzuleiten.
Die Kerninflation meint eine Preissteigerung ohne Energie und Lebensmittel. Sie liegt europaweit bei rund 3%. Zu weit noch vom Ziel entfernt. Deshalb sagt Christine Lagarde,
unsere künftigen Entscheidungen werden sicherstellen, dass unsere Leitzinsen so lange ausreichend hoch bleiben wie nötig.
Die Finanzmarktprofis werden jetzt weiter spekulieren, wann der Zeitpunkt für eine Zinssenkung gekommen sein könnte. Deutsche Bankökonom Robin Winkler rechnet mit einem ersten Schritt Anfang Juni.
Wir erwarten dann im Verlauf des Jahres eigentlich bei jeder Sitzung der EZB eine Zinssenkung. Das heißt, bis Mitte nächsten Jahres könnte man dann schon bei einem Einlagenzinsniveau von ungefähr 2% sein. Das heißt, die Hälfte des heutigen Niveaus.
Wer Geld anlegen will, der sollte sich also auf magere Zeiten einstellen. Wer einen Kredit oder ein Darlehen braucht, der darf auf günstigere Konditionen hoffen. Auch auf dem Wohnungsbautag in Berlin ging es um die Zinsen. Die Bau- und Immobilienbranche schlägt Alarm. Rasant gestiegene Hypothekenzinsen und immer höhere Baukosten haben die Baukonjunktur quasi abgewürgt. Anja Dobrodinsky zu den Aussichten.
Der Wohnungsbau wird in diesem Jahr weiter schrumpfen. Das prognostiziert das Beratungsunternehmen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW Econ. Studienleiter Martin Gornich.
Wir sehen, dass wir tatsächlich davon ausgehen, dass es zu einem weiteren großen Einbruch im Neubauvolumen kommt. Und zwar hier nominal um mehr als 8%. Wir gehen auch davon aus, dass weniger in die Modernisierung investiert wird. Sodass wir insgesamt auf einen Rückgang nominal von 5% kommen.
Die Zahl der Baugenehmigungen ist eingebrochen. Die Wohnungsunternehmen haben im letzten Jahr ihre Investitionen halbiert. Erste Fabriken von Baustoffherstellern sind in Kurzarbeit oder wurden geschlossen, weil die Nachfrage sinkt. Gleichzeitig gibt es einen Rekordmangel. Es fehlen 800.000 Wohnungen in Deutschland. Viele Familien müssen trotz beengter Verhältnisse in zu kleinen Wohnungen bleiben, erläutert Dietmar Wahlberg vom Bauforschungsinstitut ARGE.
9,3 Millionen Menschen im letzten Jahr lebten in überbelegten Wohnungen in Deutschland, sagt die europäische Sozialstatistik. Die Zahl ist mittlerweile abgedatet worden, weil die Folie eine Woche alt ist. Das ist eine Anfrage aus dem Bundestag. 9,5 Millionen sind es mittlerweile.
Die Branche forderte deshalb auf dem Wohnungsbautag viel mehr staatliche Förderung. Laut einer ARGE-Studie wären jedes Jahr 23 Milliarden Euro an Subventionen nötig, um die gewünschten 100.000 Sozialwohnungen und weitere 60.000 bezahlbare Wohnungen bauen zu können. Die Wohnungsbauunternehmen, Hersteller und Händler von Baustoffen fordern zudem ein staatliches Programm, das die Bauzinsen auf 1% reduziert. Zudem müssten die Baustandards, auch die Umweltstandards, deutlich abgesenkt werden. Derzeit rechne sich ein Neubau nämlich nur, wenn der Vermieter 18 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter verlangt. Denn die Baukosten haben sich in den vergangenen 24 Jahren laut der ARGE-Studie mehr als verdoppelt. Das könne sich aber kaum jemand leisten, so ARGE-Studienleiter Dietmar Wahlberg.
Der technische Ausbau bleibt unser Sorgenkind. Vervierfachung der Kosten der Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, das treibt eben auch weiter nach oben.
Laut der DIW-Econ-Untersuchung ist die Wohnungsbaubranche in Deutschland mit einer Wertschöpfung von 540 Milliarden Euro wirtschaftlich bedeutender als die Autoindustrie. Studienleiter Martin Gornig.
6,5 Millionen Beschäftigten. Das sind 14% der Gesamtbeschäftigung in Deutschland. Das heißt, jeder siebte Arbeitsplatz in Deutschland ist durch den Wohnungsbau ausgelastet.
Schrumpft das Bauvolumen wie prognostiziert, bekäme der Staat knapp 5 Milliarden Euro weniger Steuern.
Und wir bleiben bei diesem Thema. Immer mehr Bauträger sind in eine ernste Schieflage geraten, eben weil die wenigsten vorausgesehen haben, wie schlimm es kommen würde. Gabriel Wirth hat recherchiert.
Die Geschwindigkeit hat viele dann doch überrascht, in der sich die Lage am Immobilienmarkt verschlechtert hat. Auf der einen Seite sind die Bauzinsen rasant gestiegen, auf der anderen Seite explodierten die Baukosten. Der Anwalt Rudolf Stürzer beobachtet den Markt seit 35 Jahren. Stürzer ist der Vorsitzende des Münchner Haus- und Grundbesitzervereins. Seines Erachtens nach hat sich die Situation aber nicht wegen der aktuellen Zinsen so verschärft.
Ich denke, man muss hier in der Historie weiter ausholen. Das sind oder waren letztlich die stark gefallenen Zinsen vor einigen Jahren. Und diese historisch niedrigen Zinsen, die haben eine Preisexplosion auf dem Immobilienmarkt ausgelöst. Und sowas haben wir historisch noch nie gehabt, so eine toxische Mischung, sage ich immer, zwischen den explodierten Kaufpreisen und dann der durch Krieg und so weiter ausgelösten Zinssteigerung.
Die derzeit häufig geforderten rund 4% Zinsen für ein 10-jähriges Baudarlehen seien normal, fügt Stürzer hinzu. In den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts lagen die Hypothekenzinsen doppelt so hoch. Da sei auch gebaut worden. Allerdings sind die Immobilienpreise vielerorts nicht so stark zuvor gestiegen wie zuletzt. Das scheint viele zu überfordern. Projektentwickler und Bauträger geraten in eine Schieflage oder müssen sogar Insolvenz anmelden. Wie viele in Not sind, lässt sich kaum sagen. Es dürften mehrere Tausend sein. Auch wenn die Zinsen wohl noch in diesem Jahr wieder sinken werden und die Immobilienpreise wieder nachgeben, glaubt der Ökonom Michael Voigtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft nicht, dass es schon bald wieder besser wird.
Nee, tatsächlich ist die Lage immer noch sehr angespannt bei Projektentwicklern, ganz einfach deswegen, weil die Neubauverkäufe fehlen. Und umso länger es dauert, dass neue Wohnungen und Gebäude verkauft werden können, umso drückender sind natürlich die Personalkosten oder auch die Zinskosten, die Projektentwickler tragen müssen. Deswegen eigentlich mit jedem Monat, in dem die Neubauverkäufe so haken, wird es wahrscheinlicher, dass noch mehr Projektentwickler in die Insolvenz gehen.
Die Politik hat nun versucht, mit dem sogenannten Wachstumschancengesetz auch die Lage am Immobilienmarkt zu entspannen. Für Wohngebäude wird eine degressive Abschreibung in Höhe von 5% eingeführt. Das heißt, Neubauten können jährlich steuerlich um einen bestimmten Satz abgeschrieben werden. Man kann also seine Investition in der Steuerabrechnung berücksichtigen. Allerdings meint Anwalt Stürzer dazu:
Es ist eine erfreuliche Entscheidung und wir begrüßen natürlich jeden Versuch der Politik, das Ganze einigermaßen in den Griff zu bringen. Aber wenn man sich das einmal durchrechnet, dann ist diese erhöhte Abschreibung, ich sage mal, ein Tropfen auf den heißen Stein.
Man wird also wohl noch einige Pleiten von Bauträgern und Projektentwicklern sehen mit entsprechenden Folgen. Betroffene Bauherren, die bereits Geld in ihr noch nicht fertiggestelltes Heim investiert haben, brauchen viel Geduld, starke Nerven und ausreichend Finanzmittel. Warum, erklärt der Fachanwalt aus Münster, Andreas Renz.
Und in der Baubranche ist es in aller Regel so, dass die Insolvenzverwalter nicht weiterbauen. Das Risiko ist denen zu hoch. Und dann stehen halt die Erwerber vor der blöden Situation, mit einem halb- oder dreiviertel fertigen Bau dazustehen und eigentlich wirtschaftlich zu wissen, dass das restliche Geld wahrscheinlich nicht reicht, um fertig zu bauen, weil es immer ein bisschen teurer wird, wenn man als Privatkunde dann erstmal mühsam Handwerker zusammensucht. Manchmal braucht man sogar noch einen Architekten als Bauleiter.
Am besten ist es also, sich bereits vor der Unterschrift bei einem Projekt oder Bauträger gut beraten zu lassen. Zuvor aber sollte man sich auf jeden Fall sehr gut überlegen, ob man überhaupt in eine noch nicht fertiggestellte Immobilie investiert und ob es nicht ratsamer ist, eine Bestandswohnung oder einen Neubau zu erwerben. Und das gilt nicht nur für die jetzige Krise bei den Bauträgern.
Für Galeria Karstadt Kaufhof ist es nicht die erste Insolvenz. Nun gibt es immerhin einen Hoffnungsschimmer. Ein neuer Investor ist gefunden. Aber erst Ende April dürfte mit Sicherheit feststehen, welche Standorte tatsächlich weitergeführt werden. Aus Essen berichtet Jörg Marksteiner.
Locker standen sie beisammen an Bistrotischen, der Chef von Galeria. Erleichtert, dass es überhaupt weitergehen wird. Ein Vertreter des Investors, froh, den Zuschlag erhalten zu haben, und besonders zufrieden, Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus. Noch vor 3 Monaten sagte er, da hätten die meisten doch nicht mal 1 Euro auf die Zukunft von Galeria gewettet. Jetzt aber sollen 70 der 92 Filialen weiter bestehen bleiben.
Mit dieser vereinbarten Zukunftslösung können wir die große Mehrheit der Arbeitsplätze bei Galeria retten. Das sind viele 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Aber wie viele genau von den 12.800 Beschäftigten auch künftig noch in den Warenhäusern arbeiten werden, das steht noch nicht fest. Klar ist nur, es werden weniger sein.
Ein Arbeitsplatzabbau ist aber leider auch erforderlich. Das ist das weinende Auge an diesem Tag.
In der Firmenzentrale in Essen wird die Belegschaft halbiert. 450 Menschen müssen gehen. Was aus den Filialen wird, an denen im Schnitt auch mehr als 100 Jobs pro Standort hängen, das soll in den kommenden 2 Wochen feststehen. Dann wird es eine Schließungsliste geben. Welche Kaufhäuser in welchen Städten dicht machen, das werde auch daran liegen, ob die Vermieter noch einmal zu einem Nachlass bei der Miete bereit sind, sagte Denkhaus. Noch wird weiter verhandelt. Vieles ist also noch unklar und entsprechend fiel die Erleichterung bei den Mitarbeitern eher gedämpft und zurückhaltend aus.
Also der erste entscheidende Schritt ist erstmal getan, dass wir eine gewisse Sicherheit haben, dass es mit Galeria weitergeht.
Sagte etwa der Dortmunder Betriebsrat Christian Karlotz.
Aber mit denen ich sprechen konnte, da ist eher eine gewisse Zurückhaltung. Solange nicht feststeht, was wird aus meinem Standort und somit auch aus mir selber, hält man sich da mit überschwänglicher Freude doch ein wenig zurück.
Dazu dürfte auch beitragen, dass sich die neuen Eigentümer mit konkreten Zusagen noch zurückhalten. 2 private Investmentgesellschaften haben künftig das Sagen bei Galeria. Einmal die von US-Milliardär Richard Baker, der von 2015 bis 2019 schon einmal Eigentümer von 100 Kaufhof-Filialen war, die damals allerdings schnell Probleme bekamen und weiterverkauft wurden. Fehler waren das, aus denen man gelernt habe, versprach der zweite Investor, Baker-Freund und Unternehmer Bernd Beetz.
Wir engagieren uns hier mit vollem Herzen. Wir wollen Galeria zum Erfolg führen.
Bisherige Management könne jetzt weitermachen, sagte er heute, und so wörtlich, einen Batzen Cash werde man jetzt zu Galeria schieben. Aber ob als Zuschuss aus eigenem Vermögen oder nur aus Darlehen und wie viel, all das verriet der 73-Jährige nicht und betonte eher allgemein seine große Liebe zum Kaufhaus.
Das Warenhaus ist ein Teil der deutschen Lebenskultur. Es gibt Seele den Städten, es gibt einen Mittelpunkt den Städten. Und das ist eine ganz, ganz große Aufgabe, die wir uns stellen.
Die Entscheidung für die neuen Investoren fiel einstimmig im Gläubigerausschuss. Das heißt, auch die Arbeitnehmervertreter haben zugestimmt. Von der Gewerkschaft Verdi hieß es, man begrüße den Einstieg eines finanzstarken Investors, trotz zwiespältiger Erfahrungen in der Vergangenheit. Auch der Deutsche Städtetag äußerte sich zuversichtlich, dass Galeria in vielen Innenstädten nun die Chance auf einen Neustart habe.
Zu den Warenhäusern, die längst dicht gemacht wurden, gehört der ehemalige Kaufhof im Oberfränkischen Hof. In den vergangenen Jahren ist es dort gelungen, den Umbau voranzutreiben und den Standort weiterzuentwickeln. Lorenz Storch war vor Ort.
Der 11. Januar 2019 war ein schwarzer Tag für Hof. Der Kaufhof schloss endgültig seine Pforten. Aber die Geschichte nahm für die Hofer Innenstadt dann doch ein gutes Ende. In der Fußgängerzone ist das frühere Kaufhofgebäude nach zwischendurch 3 Jahren Bauzeit inzwischen voll saniert und erstrahlt in neuem Glanz, freut sich Carsten Reichelt vom Hofer Stadtmarketing.
Schon wichtig, weil es genau in der Mitte von der Altstadt, und wenn wir halt hier den Leerstand gehabt hätten, dann wäre vermutlich auch heute noch hier eine relativ große Brache. Und es war halt schon ein Glück, dass das halt alles so eines andere reingegriffen hat.
Unten im früheren Kaufhof sind Modehändler wie H&M eingezogen. Das war der einfache Teil, denn lange Schaufensterfronten in der Fußgängerzone sind auch heutzutage noch begehrt. Aber spätestens ab Etage 2 gelten frühere Kaufhäuser als Problemimmobilien, erzählt Philipp von Mehring von der Hamburger Immobilienfirma Andresen, der der frühere Hofer Kaufhof gehört.
Dafür müssen Sie erstmal jemanden finden, der sich für so etwas begeistern kann. Die Immobilien haben regelmäßig eine gute Lage, aber wahnsinnig große Flächen, die über relativ wenig Tageslicht verfügen, weil eben das in dem Kaufhof-Karstadt-Konzept überhaupt nicht vorgesehen ist.
Gelöst haben sie das im Hofer Kaufhof mit einem radikalen Einschnitt, im wahrsten Sinne des Wortes.
Da haben wir aus dem alten Dach einen großen Teil rausgeschnitten und haben das gleiche eine Etage tiefer auch nochmal gemacht, um eben überhaupt erstmal ganz andere Lichtverhältnisse zu schaffen.
Für die Statik nicht ganz unproblematisch. Schließlich bestehen diese alten Kaufhäuser in der Regel aus betagtem Beton, der sanierungsbedürftig ist und viele Stützen braucht. Und der Hofer Kaufhof ist, wie viele andere, auch denkmalgeschützt. Hier hat die Stadt Hof als untere Denkmalschutzbehörde große Kompromisse gemacht, um den Umbau zu ermöglichen. Carsten Reichelt vom Stadtmarketing erinnert sich,
dass man die Fassade an und für sich nicht behalten konnte. Das war dann eben aus bautechnischen Gründen nicht möglich. Aber man sieht es ja trotzdem noch, dass die Fassade immer noch in dem Stil auch beibehalten wurde.
Jedenfalls, was entstanden ist, funktioniert. Das Hotel Dormiero belegt im alten Kaufhof die ganze Fläche in den oberen Stockwerken. Manager Rico Schiemann.
Wir hatten den Riesenvorteil, einen Neubau letztendlich zu haben. Es wurde ja komplett entkernt und neu aufgebaut. Und es gibt nichts Besseres, wie ein neues Hotel zu eröffnen. Da gibt es halt keine Altlasten, wie man so schön sagt. Ne? Und das von daher eigentlich perfekt.
Die Investition für die Eigentümer war jedoch enorm. Rund 20 Millionen Euro. Mit den heutigen Baukosten und Zinsen, sagt die Immobilienfirma, wäre das so nicht mehr möglich.
Gute Nachrichten für alle, die in den kommenden Wochen mit der Kranichlinie in die Ferien fliegen wollen oder mit ihr eine Dienstreise antreten müssen. Die Lufthansa und die Gewerkschaft UFO haben sich geeinigt. Roman Warschauer berichtet aus Frankfurt.
Bei der Lufthansa ist ein weiterer Tarifkonflikt beendet worden. Laut Gewerkschaft UFO hat man sich auf einen neuen Tarifvertrag für die rund 19.000 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter geeinigt. Das Kabinenpersonal soll in 3 Schritten insgesamt 16,5% mehr Geld bekommen. Zudem gibt es eine Inflationsausgleichsprämie von einmalig 3.000 Euro. Auch auf höhere Zulagen und ein höheres Weihnachtsgeld wurde sich verständigt. Die Gehaltssteigerung liegt damit über der ursprünglichen Forderung der Gewerkschaft von 15%. Dafür hat der Tarifvertrag eine längere Laufzeit von 36 Monaten. In einer Mitteilung der Gewerkschaft heißt es, die Einigung führe zu einer verlässlichen Planbarkeit für die Beschäftigten und die Lufthansa. Nun sollen noch die UFO-Mitglieder über die endgültige Annahme des Tarifvertrags entscheiden. Rund 5 Monate war in der Tarifrunde verhandelt worden. Mitte März hatte die Gewerkschaft zu Streiks aufgerufen. Zunächst für einen Tag in Frankfurt, dann in München. Mit der Einigung beim Kabinenpersonal sind die größten Tarifkonflikte bei der Lufthansa in Deutschland gelöst. Kurz vor Ostern hatte es beim Bodenpersonal eine Einigung im Rahmen einer Schlichtung gegeben. In dieser Woche war zudem eine Schlichtung beim Sicherheitspersonal an den Flughäfen erfolgreich. Streiks hatten in dem Bereich auch zu massiven Flugausfällen bei der Lufthansa geführt.
Wir machen nun noch einen Abstecher nach Bonn. Immer wenn dort die Deutsche Telekom zur Hauptversammlung einlädt, berichten die Besucher danach über eine riesige Show, auf der sich Konzernchef Tim Höttges in Bestform gezeigt hat. Und das war auch in diesem Jahr so, wie Sebastian Tittelbach berichtet.
Schon früh morgens kommen die Aktionäre nach Bonn ins World Conference Center. Viele Kleinanleger sind dabei, auch ehemalige Mitarbeiter. Die meisten kommen gut gelaunt zur Hauptversammlung.
Also ich finde, sie sind weltweit gut positioniert. Gerade das Investment in Amerika macht mir viel Spaß.
Das ist eine meiner besten Aktien.
Mit dem Unternehmer sind wir zufrieden. Soweit. Nur die Dividende dürfte etwas höher sein.
Sah schon mal schlechter aus, aber jetzt geht's auch wieder super.
Aktien sind ja auch auf dem Niveau, dass sie steigen.
Und das ist auch nicht bei jedem Unternehmen so.
Innen drin im abgedunkelten Konferenzsaal läuft die Tim Höttges Show. In 10 Jahren hat sich der Telekom-Vorstandsvorsitzende den Ruf erarbeitet, nicht bloß trockene Reden zu halten.
Ladies and gentlemen, dear shareholders, szanowni państwo, drodzy akcjonariusze, witam serdecznie.
Höttges begrüßt computeranimiert und in vielen Sprachen, dank künstlicher Intelligenz, diesmal sein großes Thema. Auf der Bühne präsentiert er den Prototypen eines KI-Smartphones. Es soll auch komplexe Aufgaben allein durch Spracheingabe lösen. An Geschenkideen für einen Dackel scheitert es aber noch.
Jetzt lädt's natürlich nicht, aber ich habe noch mal was vorbereitet. Es ist natürlich hier Demonstration, ne?
Neben der Show bietet Vorstandschef Tim Höttges Erfolgsmeldungen. Mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr Ergebnis. Immer wichtiger wird's dabei das US-Geschäft.
Ohne die USA, meine Damen und Herren, wären unsere hohen Investitionen, zum Beispiel in den Glasfaserausbau hier in Deutschland, überhaupt nicht machbar. Und die sind bekanntlicherweise für uns alle sehr wichtig.
Die Aktionäre sehen darin aber inzwischen ein Problem. Ingo Speich von Deka Investment spricht von einem Klumpenrisiko.
Die USA steuern mittlerweile 2/3 des Gewinns der Deutschen Telekom bei. Also man könnte sogar sagen, die Deutsche Telekom ist ein US-Mobilfunkanbieter mit einem Europageschäft, was daran angegliedert ist. Das ist vielleicht etwas übertrieben formuliert, aber das heißt, je mehr die USA dominant bei der Deutschen Telekom hier in Deutschland werden, desto genauer müssen wir hinschauen und desto größer werden auch die Risiken.
Auch auf dem Heimatmarkt hat die Telekom wortwörtlich viele Baustellen. Milliarden investiert der Bonner Konzern in den Ausbau seines Glasfasernetzes. 8 Millionen Anschlüsse hat die Telekom in Deutschland bislang verlegt. Allerdings greifen die Kunden noch nicht wie gewünscht zu. Erst 1 Million haben einen Glasfasertarif gebucht. Zu wenig findet Frederik Beckendorf von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
Es gibt eben eine wachsende Diskrepanz zwischen den bereitgestellten Anschlüssen der Deutschen Telekom und den tatsächlich gebuchten durch die Kunden. Diese hohen Bandbreiten, die man eben dadurch erzielen kann mit Glasfaser, die werden aktuell von den Kunden noch nicht gebraucht, beziehungsweise der Kunde ist noch nicht bereit, den Mehrpreis dafür zu bezahlen.
Tim Höttges kennt diese Zahlen, bleibt aber bei seiner Strategie, den Glasfaserausbau anzukurbeln, um in Zukunft Kasse zu machen, dann, wenn die schnellen Datenleitungen gebraucht werden.
Das Tempo beim Ausbau werden wir auch in diesem Jahr halten, egal welche Lautstärke um uns herum stattfindet.
Beim neuen schnellen Mobilfunkstandard 5G räumt Höttges eine ähnliche Entwicklung ein. Die Frequenzen haben viel gekostet, ebenso der Ausbau. Aber neue Umsätze mache die Telekom kaum. Höttges fordert deutliche Erleichterungen beim Ausbau und schnellere Genehmigungen. Denkmalschutz und Naturschutz bremsten Stromtrassen, Windräder und eben auch Mobilfunkmasten.
Das muss in Deutschland leichter werden. Kiffen, meine Damen und Herren, ist in Deutschland erlaubt, aber Mobilfunknetze bauen wir hier nicht.
Höttges kündigt ein weiteres Wachstum der Deutschen Telekom an. Anleger verdienen heute schon. Die Dividende der T-Aktie soll um 10% auf 77 Cent pro Aktie steigen.
Das war's für heute. Danke für Ihr Interesse, sagt Margit Siller.